Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Herr Professor Wandt, von einem berühmten Kollegen gibt es das Sprichwort »Tradition ist Schlamperei«. Sie führen seit nunmehr 20 Jahren das Gürzenich Orchester der Stadt Köln, ein traditionsreiches Orchester und dennoch ein Orchester, das auch durch sein auf die moderne Musik gerichtetes Programm berühmt ist. Halten Sie etwas von dem Wort »Tradition ist Schlamperei«?
In dem Sinn, wie Gustav Mahler es wohl verstanden haben wollte, halte ich sehr viel von diesem Wort, nämlich Tradition als überkommene Interpretationsstil anzusehen und sich quasi sklavisch dann dort anzuklammern, muss unweigerlich zumindest zu einer geistigen Schlamperei führen. Und von da zur Schlamperei in der Wiedergabe ist natürlich nur ein Schritt. Ich möchte annehmen, dass Gustav Mahler in dem Sinn diesen Ausspruch getan hat.
Herr Professor Wandt, Sie haben seinerzeit in Köln viel von sich reden gemacht, als Sie Beethovens 9. Symphonie ohne jene Retuschen aufgeführt haben, wie Sie sozusagen als geheiligte Tradition oder mit Mahler zu sprechen, als geheiligte Schlamperei durch die Konzertsäle geht.
Ja, das war 1955 zur Einweihung des wiedererrichteten Gürzenich-Konzertsaals. Ich hatte die 9. Symphonie hier in Köln 1947 aufgeführt und aus unserem alten Orchestermaterial und der Partitur, wo also diese ganzen Retuschen eingezeichnet waren, zum Teil so weitgehend, dass die Stimmen sogar überklebt werden mussten, damit man überhaupt die Notenänderungen lesen konnte. Ich habe 1947 also auch diese verschlimmbesserte Form der 9. Symphonie aufgeführt. Ich möchte annehmen, ich war damals sehr jung und als Konzertdirigent noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Wenn ich es nicht getan hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, der junge Mann erkennt das halt nicht besser. Und ich habe aber mich damals schon so darüber geärgert, weil ich aus der Partitur von Beethoven ohne diese Verbesserung ersehen habe, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. Und als dann 1955 der Gürzenich eingeweiht wurde, habe ich diese Gelegenheit benutzt, um ein neues Material anzuschaffen. Und wir haben also die 9. Symphonie dann, wie man so dann sagen darf, im Original aufgeführt. Und der Erfolg gab mir recht. Die ganze Symphonie wurde im Klang schlanker, die ganze Blechpanzerung fiel weg, die seit Wagner, Mahler, Gardemahler, Weingartner, Mottl sich nun so eingebürgert hatte. Und es wurde der typische klassische Symphonieklang. Und auf der anderen Seite konnte man jede Einzelheit, jedes Thema, alles genau verfolgen in einer schönen, durchsichtigen Weise, wie das Stück eben komponiert ist. Ich kann mir nach dieser Erfahrung eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man dieses Werk noch anders aufführen kann.
Herr Professor Wandt, gäbe es ähnliche Partituren, die auch unter Verschlimmbesserungen leiden, wo man den Originaltext wieder erstellen, wieder aufführen müsste?
Ja, es ist ja, bei Bruckner ist das ja nun geradezu eine Bewegung geworden, die sich für die Wiedergabe der Originalfassung Beethoven Brucknerscher Partituren eingesetzt hat. Da ist das also selbstverständlich, was man einem Werk wie der 9. Symphonie von Beethoven verweigert. Ich persönlich habe auch noch die Erfahrung gemacht, dass Sinfonien von Schumann weitgehend durch Instrumentationsänderungen entstellt werden. Ich kenne sogar Aufnahmen, Schallplattenaufnahmen dieser Werke, die also, wenn man in einer Schumannschen Partitur mitliest, einen vor ein ganz anderes Klangbild stellen. So weitgehend sind die Veränderungen dort. Und sind ebenfalls vollkommen unnötig. Ich habe zum Beispiel die 3. und 4. Schumann-Symphonie aufgenommen, ebenfalls ohne eine einzige Veränderung der Instrumentation.
Herr Professor, würden Sie aus dieser Konstellation, aus dieser künstlerischen Devise so weit gehen, dass Sie beispielsweise Mozartsche Klavierkonzerte vom Pianisten her auf einem nachgebauten Mozart-Instrument spielen lassen würden?
Nein, das würde ich nicht tun. Ich glaube, dass Mozart, wenn er einen heutigen modernen Konzertflügel zur Verfügung haben könnte, sicher von diesen schönen Instrumenten mit Freude Gebrauch machen würde. Eine andere Frage ist das, ob der Künstler, der Mozartsches Klavierkonzert wiedergibt, das Einfühlungsvermögen hat, auf diesem modernen Instrument eben in der rechten Art, im Mozartschen Geist, in der Mozartschen Klanggeist auch, das Werk wiederzugeben.
Sprechen Sie da aus Erfahrung? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich habe auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mit Künstlern wie, wenn ich an unvergessene Clara Haskell zum Beispiel denke, ich habe kürzlich noch bei der Settamo Musicale in Montreux ein sehr schönes Mozart-Konzert mit Firkusny gespielt und darf auch vielleicht daran erinnern, dass vor verhältnismäßig kurzer Zeit noch Wilhelm Backhaus hier das späte B-Dur-Konzert in vollendeter Weise in Gürzenich gespielt hat. Also ich darf auf jeden Fall von den schönsten Erfahrungen sprechen, dass man eben Mozartsche Kunst auch auf einem modernen großen Konzertflügel vollendet wiedergeben kann.
Herr Professor, wir haben bisher nur von Ihrer Tätigkeit, Ihrer Arbeit, Ihren künstlerischen Vorstellungen als Dirigent eines Symphonieorchesters gesprochen. Wenn man Ihren Werdegang verfolgt, möchte man meinen, Sie sind der Oper untreu geworden. Können Sie sagen, warum es zwischen dem Dirigenten im Opernhause, Günter Wand, und dem Chef des Gürzenich-Orchesters plötzlich eine Zäsur zu geben scheint?
Ja, ich war unmittelbar nach dem Krieg, wurde ich beauftragt mit dem Wiederaufbau des Musiklebens in Köln und so auch der Oper. Ich war also damals gleichzeitig der Direktor der Oper, eigentlich eine Art Intendant, denn wir hatten damals keinen Intendanten, und mit dem Wiederaufbau des Orchesters und der Leitung der Gürzenich-Konzerte. Und wir hatten ja in früheren Jahren in Köln diese beiden Ämter, die des Opernchefs und die des Chefs der Gürzenich-Konzerte, nie in Personalunion. Wenn Steinbach war der Gürzenich-Dirigent, Lohse war der Opernchef, oder später Klemperer war der Opernchef, Abendroth war der Gürzenich-Chef, und später in der Kriegszeit war Eugen Pabst der Chef der Gürzenich-Konzerte und Karl Dammer der Opernchef. Und mir war damals schon klar, dass das sicherlich nur in einer Übergangszeit möglich sein würde, in Personalunion beide Ämter zu schaffen. Wenn ich mich dann dazu entschlossen habe, die Oper aufzugeben, das war 1948, als ständiger Dirigent aufzugeben, dann war es, weil ich eine solche Vielzahl von Beschäftigungen hatte als Konzertdirigent, auch außerhalb Kölns, dass ich mit gutem Gewissen eben nicht glaubte, dass diese Operntätigkeit als Chef noch weiter leisten zu können. Wenn ich mir allerdings heute ansehe, wie es üblich geworden ist, gleichzeitig auf 5 oder 10 Hochzeiten zu tanzen, muss ich sagen, dass meine Gewissensskrupel damals heute wahrscheinlich nur noch ein leises Lächeln erregen werden.
Sie denken an bestimmte berühmte
Vorbilder,
kann man kaum sagen.
Allzu bekannt.
Herr Professor, könnten Sie uns erzählen, wie Ihr Werdegang von den ersten Begegnungen mit Musik bis eben jener Stunde 1945 oder 46, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, verlief, wie Sie mit Musik in Berührung kamen, wer Ihre berühmten Lehrer waren?
Ja, das ist sehr merkwürdig. Ich stamme aus einem aus einer Bürgerfamilie, die zwar sehr kunstfreundlich war, meine Eltern waren sehr kunstfreundlich, aber wir haben in der Familie nie einen Künstler gehabt, auch auf Künstler anderer Richtungen nicht. Eigentlich noch nicht einmal künstlerisch besonders interessierte Menschen. Meine Eltern hatten, wie es sich gehört, dann aber normal im Stadttheater natürlich, in den Konzerten. Aber man hat sicherlich nicht erwartet, mein Vater nicht und meine Mutter nicht, Das, weil sie mir Klavierunterricht geben ließen mit 6 Jahren schon, dass aus mir ein Musiker werden würde. Vielleicht hätte mein Vater sogar dann darauf verzichtet, mir Unterricht geben zu lassen. Er wollte das absolut nicht. Und ich bin also, ich möchte sagen, in dieser Hinsicht ein self-made man. Man hat mir auch in meinem Werdegang eigentlich wenig helfen können. Ich habe sehr früh, kurz nach dem Abitur, ich habe ein paar Semester an der Universität studiert, aber gleichzeitig war ich dann schon in der Stadttheater in Elberfeld als Repetitor tätig. Und Sie fragen nach meinen Lehrern. Ja, ich habe als Klavierlehrer Paul Baumgartner gehabt.
In Basel.
Basler. Er war damals an der Kölner Hochschule, hatte die Klavierklasse, eine der Klavierklassen. Dann mein eigentlicher Lehrer, von dem ich besonders viel gelernt habe, dem ich besonders viel verdanke, auch an musikalischen Kenntnissen, musikalische Literatur, ein universal gebildeter Lehrer, das war Philipp Jarnach, später dann Hochschuldirektor in Hamburg war, bei dem hatte ich Kompositionsunterricht. Mein Dirigierlehrer war Franz von Hösslin, damals Generalmusikdirektor in Elberfeld, in Wuppertal heißt es heute.
Wo
ich geboren bin. Mein Vater ließ mir bei ihm Unterricht geben. Ich war damals 16 Jahre alt, hatte ein kleines Schülerorchester, mit dem wir Konzerte veranstalteten. Also kein Blasorchester, sondern ein richtiges Streichorchester. Wir spielten kleine Mozart-Symphonien, Haydn-Symphonien, mieteten uns dazu die Stadthalle und saßen am anderen Tag dann wieder auf der Schulbank. So ist ein bisschen autodidaktische Erfahrung und Lehrweise. Und wie gesagt, ich bin sehr früh schon in die Praxis gekommen. Ich war mit 19 Jahren ein Solorepetitor in Elberfeld. Gab mit 20 Jahren die erste Operette zu dirigieren, hieß Venus in Seide von Robert Stolz. Kam nach 2 Jahren, ging ich von dem Theater weg, weil es zu groß war, um eine Kapellmeisterstelle zu kommen. Als junger Mann, wenn man da anfängt, muss man erstmal an kleinere Bühnen. Und so ging ich dann nach Ostpreußen, nach Allenstein. Da habe ich also eine Serie von Operetten, Spieloper und sogar auch einmal ein Konzert dirigiert. Dann wurde ich mit 25, 26 Jahren musikalischer Oberleiter in Detmold. Da hatte ich dann also eine Tätigkeit als Opernchef. Das war ein vielleicht mit mein schönstes Theaterjahr. Es war ein kleiner Betrieb, ein kleines Orchesterchen von knapp 30 Musikern. Wir spielten also Stücke von Dietersdorf oder von Mozart oder von Haydn oder von Lortzing. Und alles waren alles junge Sänger, Sängerinnen, die von Opernschulen kamen, voller Begeisterung. Und dann in diesem reizenden lippischen Landestheater, das ist ein entzückendes Theater, in der hübschen kleinen Stadt. Es war ein wunderschönes Jahr der Arbeit. Und von dort wurde ich nach einer Zauberflötenaufführung, die ich dort dirigiert hatte, nach Köln als Nachfolger von Eugen Bodart geholt. Und das war also meine Begegnung mit Köln, das war so 38, 39. Und seit der Zeit bin ich diese Stadt vor allen Dingen dem Gürzenich-Orchester, also verbunden.
Dann haben Sie Köln vor allen Dingen auch in der schweren Zeit des Krieges musikalisch betreut.
Ja, ich bin hier, habe hier dirigiert, bis das Opernhaus im April 1944 zerstört wurde. Ich war damals erster Kapellenmeister, der Generalmusikdirektor der Oper hieß Karl Dammer. Und als das Opernhaus zerstört war, mein Vertrag lief noch bis 1947, bat ich den Intendanten, meinen Generalintendanten, Professor Spring, der mir wie ein Vater gewogen war. Ich bat ihn, mich zu beurlauben, dass es ja hier in Köln das Theater zerstört war. Ich ging dann nach Salzburg und wurde musikalischer Oberleiter, also Opernchef am Landestheater in Salzburg. Kam aber nicht mehr dazu, dort meine Tätigkeit als Opernchef aufzunehmen, weil nach dem Attentat auf Hitler im Juli 1944 die Bühnen geschlossen wurden. Ich habe dann bis Kriegsende die Sinfoniekonzerte des Mozarteum-Orchesters in Salzburg dirigiert. Ich glaube, ich habe das letzte Konzert dirigiert, was in Deutschland und Österreich überhaupt im Krieg stattgefunden hat. Das war am 30. April 1945.
Wenige Tage vor der Kapitulation.
3 Tage später, am 3. Mai, kamen die Amerikaner bereits nach Salzburg. Unsere Noten lagen noch aufgeschlagen auf den Pulten. Es war die Eroica von Beethoven.
Der heroische Kampf war zu Ende.
Ja, und bereits 14 Tage später haben wir das erste Konzert für die Amerikaner gespielt. Also ich habe das Glück gehabt, in meiner beruflichen Beschäftigung praktisch selbst durch die Kriegszeit nicht unterbrochen zu werden.
Herr Professor Wandt, welche besonderen Vorstellungen, von welchen besonderen Voraussetzungen gehen Sie aus, wenn Sie jahrelang und man kann ja wohl sagen auf Lebenszeit das Orchester einer Stadt betreuen? Gibt es da bestimmte Probleme?
Ja, ich habe als Hauptproblem eigentlich frühzeitig erkannt, und zwar durch Erfahrung, dass wenn man ein Orchester aufbaut, bei unseren Anstellungsverhältnissen, wie wir sie hier in der Bundesrepublik oder auch in anderen europäischen Ländern zum Teil haben, das heißt, mit einer gewissen Sicherheit der Anstellung, auf lange Sicht, ob heute ein Musiker als Beamter angestellt ist oder nur als Tarifangestellter, er ist ja praktisch sozial so gesichert, dass sie ihn auf lange Zeit eben im Orchester haben. Und wenn man das bedenkt, ist die Voraussetzung für einen vernünftigen Aufbau eines Orchesters, dass ein gesunder Altersdurchschnitt gefunden werden kann. Also, wenn ich ein Orchester von vornherein nur mit jungen Leuten besetze, diese Möglichkeiten bestanden ja damals nach dem Krieg, weil es ja ein Neuanfang war, müsste man sich also ausrechnen können, dass nach menschlicher Voraussicht alle eines Tages gleichzeitig alt sein würden. Man hätte ein überaltertes Orchester. Und wir haben das mit Hilfe des Orchestervorstandes, sind 5 Herren, die das Orchester wählt. Dieser Orchestervorstand hat mir außerordentlich hilfreich zur Seite gestanden bei dem Wiederaufbau des Orchesters. Und wir haben uns gerade um diese Seite des Wiederaufbaus sehr gekümmert, und ich kann sagen, wir haben einen Altersdurchschnitt von etwa 40 Jahren. Und nach menschlicher Voraussicht, müsste das eigentlich auch so bleiben. Es ist so gemischt von alten und jungen Leuten, dass wenn nicht katastrophale Ausfälle kommen, dass man also sagen könnte, dieses Orchester wird immer einen Altersdurchschnitt haben von etwa 40, 42 Jahren. Das scheint mir ideal zu sein.
Herr Professor, haben Sie noch Heimweh nach der Oper?
Ja, das ist schwer zu beantworten, diese Frage. Ich habe Heimweh nach einer Opernarbeit, wie sie mir vorschwebt, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe also nicht Heimweh danach, um jeden Preis Oper zu dirigieren. Sie wissen vielleicht, dass ich im vergangenen Jahr Così fan tutte hier neu rausgebracht habe. In diesem Jahr soll es Otello sein, und wir sprechen über eine Tristan-Aufführung im Laufe der nächsten Jahre. Nun, ich habe früher jahrelang hier als erster Opernkapellmeister ein Ensemble zur Verfügung gehabt, was kein Reiseensemble war. Und wir haben mit außerordentlichen Künstlerpersönlichkeiten dabei zu tun gehabt. Ich nenne Namen wie Ruth Jost Arden, Elsa Oehme Förster, Olga Tschörner, Henny Neumann Knapp. Ich könnte weiter erzählen, dass ich erwähne diesen Namen nicht, um andere abzuwerten, sondern weil sie mir im Moment präsent sind. Diese Leute standen ständig zur Verfügung. Ich kann mich an keine einzige Opernaufführung entsinnen. Ich habe damals in einem Jahr etwa 28 verschiedene Opern dirigiert. Ich kann mich an keine einzige Opernaufführung entsinnen, die ich nicht im vorausgehenden Klavierproben wieder überholt habe. Und wenn der betreffende Sänger den Scarpia zum 290. Mal gesungen hatte, so wurde, wenn er das zum 291. Mal sang, dieses Stück doch vorher überholt. Mir scheint, dass derartige Dinge, man sagt, dass sie heute nicht mehr möglich sind. Ich weiß nicht, ob sie nicht doch möglich sein könnten. wenn der Wille da wäre, wirklich mit einem Ensemble zu arbeiten, und wenn man nicht glaubte, Opernaufführungen im Niveau erhöhen zu müssen, in Anführungszeichen, dadurch, dass man Stars hereinholt, die zwar vielleicht für einen Sondereffekt sorgen, aber mit Sicherheit ebenfalls das Ensemble zerstören. Und damit möchte ich Ihre Frage beantworten. Sicherlich habe ich Sehnsucht, dann nach Oper zu dirigieren, aber unter der Verantwortung, unter meiner Verantwortung, nicht unter meiner Verantwortung dafür, die ich trage, dafür, dass ich am Pult stehe und diese Oper dirigiere, sondern dass auch eben die Besetzung und die Proben so, dass die Besetzung so ist, wie ich sie mir denke, dass die Probenanzahl mir zur Verfügung steht, wie ich sie mir denke, dann würde ich sehr gerne ständig in der Oper tätig sein.
Herr Professor Wand, Sie sind bekannt dafür, dass Sie Ihre Programme, das heißt die Programme des Gürzenich-Orchesters, möglichst mischen, dergestalt, dass Sie beispielsweise ein Werk der Wiener Klassik oder der Romantik oder beider mit einem des 20. Jahrhunderts verbinden. Haben Sie dabei in erster Linie einen pädagogischen Hintergedanken? Wollen Sie das Publikum, Ihr Publikum, zur modernen Musik hinführen?
Ja, ich möchte sicherlich die moderne Musik an einen größeren Publikumskreis heranbringen, als es möglich ist, wenn man spezielle Konzerte, Musik unserer Zeit oder Musica Viva-Konzerte macht, die ja schließlich immer denselben Zirkel nur erreichen. Das ist der Grund, weshalb ich möglichst gemischte Programme, also bestehend aus klassischer romantischer Literatur und Musik unserer Zeit, mache. Und es scheint doch so, dass das vom Publikum auch durchaus gutiert wird. Ich erkenne das nicht an Beifallsäußerungen, aber ich erkenne es daran, dass die Konzerte besucht sind und sie sind von Jahr zu Jahr mehr besucht. Wir haben allein heute einen Abonnentenstamm, wie er in früheren Zeiten nie, auch in den, spreche jetzt von den Zeiten vor dem Hitlerreich, wie es sie früher nie gegeben hat. Und wir haben in dieser Spielzeit wieder über 100 neue Abonnenten dazu. Ich meine, wenn diese Programmgestaltung, die sicherlich nicht nur Freunde finden kann, wenn sie nicht akzeptiert würde, müsste es sich doch irgendwie auf den Besuch der Konzerte auswirken. Dass das nicht der Fall ist, gibt mir den Mut, es also so weiterzumachen wie bisher. Wobei ich sagen muss, wir geben ja in diesen die Auswahl der modernen Stücke ist nicht gerade so, dass wir die so bequemen modernen Stücke, könnte man sagen, ins Programm nehmen, die heute schon keinen Menschen wehtun, sondern zum selbstverständlichen Repertoire gehören, sondern wir gehen eben doch nicht nur die Schönberg, Alban Berg, sondern wir gehen bis zu Webern und auch zur Entwicklung neuer Musik, wie jüngerer Komponisten wie Bernd Alois Zimmermann nur zu nennen. Mhm. Fortner selbstverständlich, Czajnek.
Herr Professor Wand, gibt es auch eine moderne Musik oder eine Form, einen Zweig der modernen Musik, den Sie grundsätzlich ablehnen?
Nein, das gibt es nicht. Es ist so, dass meine Interpretationsmöglichkeiten, möchte ich sagen, haben vielleicht Grenzen. Und ich möchte das so sagen, die Grenzen sind da, wo die Musik, die ich wiederzugeben habe, in mir nicht mehr tönt. Das heißt also nicht einmal, dass ich eine Partitur nicht kenne oder verstehe, aber Musik, die ich nicht aus Überzeugung wiedergeben kann, die in mir selbst nicht klingt, will ich lieber nicht dirigieren. Ich fürchte, ich könnte dem aufzuführenden Werk damit mehr schaden als nützen. Das ist also keinesfalls eine Äußerung über Qualität oder Nichtqualität, sondern eine freiwillige Beschränkung auf das, was mir was mir zu erreichen möglich ist als Interpret.
Elektronische Musik, Herr Professor Wandt, braucht keinen Dirigenten mehr. Hören Sie trotzdem hin und wieder mit Interesse elektronische Musik?
Elektronische Musik braucht zum Teil keinen Dirigenten mehr. Aber es gibt ja genügend Werke, nicht wahr, wo die elektronische Musik in Verbindung tritt mit der instrumentalen Orchester, mit der Orchestermusik, wo der Dirigent ja notwendig ist. Ich erinnere ja auch an verschiedene Werke, auch aus den neuesten Opern schaffen. Sie wissen, dass Blacher zur Zeit dabei ist, eine solche Verbindung herzustellen. Ich selbst, sehen Sie, ich komme aus einer Zeit in meiner Jugend, habe ich mich mit moderner Musik so gut wie überhaupt nicht beschäftigt. Da war Richard Strauss moderne Musik und Hindemith. Nun, der frühe Hindemith erscheint uns ja auch heute manchmal noch recht modern. Der späte Hindemith erscheint uns heute schon fast als reaktionär, oder wir sehen ihn praktisch in der direkten Linie, die von Brahms so herkommt und von Reger. Und dann kam das sogenannte Tausendjährige Reich, und in diesen 12 Jahren gab es keine moderne Musik, oder sie hieß bestenfalls Carmina Burana, einige Werke von Eck. Damals waren wir froh, dass wir wenigstens das hatten. Ich selbst habe 1942 die Windsbraut von Zillig, ein 12-Tonstück, hier aufführen können.
Ohne Schwierigkeiten.
Ich will damit sagen, wenn ich mir das ganze Gebiet nun bis einschließlich Webern, hinein Zimmermann, Fortner, Henze und auch jüngere Komponisten, ich führe jetzt im Januar ein Orchesterkonzert von Dieter de la Motte auf, wenn ich mir das erworben habe, die Kenntnis dieser Partituren und sogar, dass ich mich da hinein habe hören können, so dass ich sie mit Freude und mit Interesse wiedergebe, dann habe ich doch eigentlich wenn man denkt, wo ich herkomme, aus welcher Zeit ich herkomme, mir ein ganz beträchtliches Gebiet erobern. Und ich meine, ich sollte also vielleicht die neueste Entwicklung einer Generation überlassen, die nach mir kommt.
Herr Professor Wandt, gibt es für einen Dirigenten Ihrer Erfahrung und, wie Sie eben sagten, für einen Dirigenten, der seine Lehrjahre durchgemacht hat, zu einer Zeit, als Richard Strauss moderne Musik schrieb, gibt es für den heute noch musikalische Götter? Nicht aus dem interpretatorischen Gebiet, sondern von den Komponisten.
Sie meinen aber jetzt nicht der Moderne, sondern
ganz allgemein. Den großen Namen, die im Pantheon sitzen.
Und ja, natürlich gibt es das, sicherlich für jeden, vielleicht auch für jeden anders. Man spricht natürlich dann nur für sich selbst.
Und natürlich.
Für mich ist das, wenn ich auch nicht gerne von irgendeinem Menschen göttliche Eigenschaften zuspreche, ist das Mozart. Mozart ist für mich, ich habe oft gesagt, es müsste wie eine Art Gottesbeweis in den Katechismus aufgenommen werden, dass es das gegeben hat, diese Erscheinung Mozarts.
Mozart überstrahlt also für Sie?
Für mich, ja.
Alles?
Alles, ja.
Herr Professor Wandt, hin und wieder gehen Sie mit Ihrem Stammorchester, dem Gürzenich-Orchester, auf Reisen. Reisen Sie gerne? Und wohin sind Sie mit dem Orchester schon gereist?
Ja, ich reise an sich nicht gerne, aber das bezieht sich nicht nur auf die Berufsreisen, sondern überhaupt auf die Reisen. Das ist vielleicht ein Erbteil meines Großvaters und Urgroßvaters, das waren Bauern. Ich bin also sehr sesshaft. Ich schaue auch, dass heute so schrecklich ungemütliche Hotelleben, es gibt heute kaum ein Land, in dem man sich als Gast noch wirklich geborgen fühlt und wohlfühlen kann. Also das sind alles Gründe, die mich nicht zu einem Reisefan machen. Aber es ist selbstverständlich schon aus beruflichen Gründen notwendig, von Zeit zu Zeit sich einmal draußen sehen zu lassen mit dem Orchester und auch einmal andere Orchester zu dirigieren, um sich ein Bild machen zu können, wie das Niveau in anderen Städten ist, in anderen Ländern ist.
Können Sie uns sagen, welche Orchester Sie in letzten Jahren gastweise dirigiert haben?
Ach, ich glaube, es gibt in Europa kein bedeutendes Orchester. Kaum ein bedeutendes Orchester, was ich nicht dirigiert habe. Mit größtem, schönster Erinnerung ist mir auch meine Russlandreise geblieben. Ich war, wie Sie vielleicht wissen, 1959 in Russland, in der Sowjetunion, und habe in Moskau das staatliche große Rundfunkorchester, in Leningrad die Philharmonie und in Kiew die Philharmonie dirigiert. Als erster deutscher Dirigent, der die dortigen Orchester dirigiert hat. Bis heute bin ich auch der Einzige geblieben. Es war menschlich sowohl wie künstlerisch ein außerordentlich starkes Erlebnis. Ich habe in Paris sehr viel dirigiert. Ich habe 6 Jahre lang regelmäßig Abonnementskonzerte des Conservatoire-Orchesters in Paris dirigiert, auch des Lamoureux-Orchesters. Ich habe auch Plattenaufnahmen mit ihnen gemacht. Das Residenti-Orchester in Holland dirigiert sehr oft die Berliner Philharmoniker. Und ach, ich brauche ihn nicht, kann ihn auch nicht aufzählen. Also mit meinem Orchester bin ich zuletzt in Montreux gewesen, zum 20. September Musical. Und da habe ich auch den Gürzenich-Chor dabei gehabt, den ich ja ebenfalls seit 1946 leite. Ein Chor, der einer der traditionsreichsten Chöre, die es wohl in Deutschland oder in Europa gibt, gegründet 1827, ist aber trotzdem nicht überaltert, hat in Montreux die Missa Solemnis gesungen. Im Jahr vorher waren wir übrigens mit dem gleichen Werk in Venedig bei der Biennale und in Bologna, mit demselben Ensemble, also Gürzenich-Chor, Gürzenich-Orchester und Solisten. Die Schallplattenwiedergabe der Missa ist jetzt soeben erschienen, mit dem gleichen Künstlerensemble. Und im Jahr zuvor waren wir in Skandinavien mit dem Orchester, da haben wir eine Konzertreise gemacht, die uns nach Stockholm, Göteborg, Oslo und Kopenhagen geführt hat. Wir hatten auch eine Einladung für eine Konzertreise durch die Vereinigten Staaten. Aber das ist für unser Orchester, das ja Opernorchester gleichzeitig ist, außerordentlich schwer, wochenlang von Köln abwesend zu sein, weil die Oper ja weiter spielen muss. Und für wenige Tage ist das immer möglich, dann springt die Philharmonia Ungarica ein, die ja in Marl sitzt. Aber wenn wir wochenlang unterwegs sein würden, wäre das außerordentlich schwierig, den Opernspielplan durchzuführen. So haben wir uns bisher meistens bei Reisen beschränken müssen auf Abwesenheit von 5 Tagen, höchstens einer Woche. Das ist ein gewisses Handicap für dem Orchester einen weltweiten Ruf zu schaffen. Ich hoffe aber, dass die zahlreichen Schallplattenaufnahmen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, da doch einiges tun können.
Herr Professor Band, gibt man in Ihrem Alter mit Ihrer Erfahrung noch etwas um Kritiken, sei es um Kritiken, die Ihre Schallplatten bekommen, sei es um Kritiken, mit denen Ihre Konzerte beantwortet werden?
Also ich möchte sagen, ich habe eigentlich aus Kritiken immer etwas gelernt. Und zwar aus den Guten und auch aus den weniger Guten. Es gibt auch ausgesprochen gehässige Kritiken, aber auch daraus kann man etwas lernen, wenn nicht künstlerisch, so zumindest persönlich, menschlich. Es gibt, glaube ich, manche Künstler, die sagen, dass sie Kritiken nicht interessieren, dass sie gar nicht lesen, dass sie in den Papierkorb werfen, wo sie hingehören. Ich bin nicht ganz von der Wahrhaftigkeit dieser Reden überzeugt. Für mich gilt es jedenfalls nicht. Ich lese die Kritiken sowohl über Konzerte wie über Opernaufführungen, wie auch über die von mir dirigierten Schallplatten mit großem Interesse.
Herr Professor, wenn Sie Ihre musikalische Laufbahn noch einmal zurückdrehen könnten, würden Sie wieder Dirigent?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich habe in der letzten Zeit des Öfteren mit Musikern, mit Orchestermusikern aus dem Gürzenich-Orchester, die etwa in meinem Alter sind, gesprochen. Und wir waren uns eigentlich einig darin, dass wenn man in jungen Jahren, wenn man diesen Beruf des Musikers oder des Dirigenten ergreift, wüsste, welch außerordentlichen Schwierigkeiten man sich dann zu stellen hat, man vielleicht doch zagen würde und einen anderen Beruf wählen würde. Gott sei Dank hat man diese Erkenntnisse in dem Alter nicht. Man glaubt, mit wehenden Fahnen eine Welt besiegen zu können. Und das ist ja wohl auch gut so. Also die Frage stellen heute, das ist sehr schwierig, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Mir tut es nicht leid, es ist besser so zu beantworten, mir tut es nicht leid, dass ich diesen Beruf ergriffen habe. Wenn ich mich heute dafür entscheiden sollte, mit den Erkenntnissen, Erfahrungen, die ich heute habe, bezweifle ich, dass...
Sie würden nicht nur nicht Dirigent, Sie würden überhaupt nicht Musiker.
Ich würde sicher Musiker werden. Aber ob ich Dirigent werden würde, das ist eine große Frage. Das spielt aber in andere Erwägungen hinein, die allgemein kulturpolitischer Art sind und die sehr eng mit der Entwicklung unserer Zeit und der Gesellschaftsform in unserer Zeit zusammenhängen. Nicht unbedingt mit dem eigentlichen Ausübung meines Berufes.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie sich heute als Pianist wohler fühlten?
Nein, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Was mich was mich dazu bringt, diese Frage überhaupt so ein klein wenig negativ zu beantworten. Ich hoffe, da auch nicht missverstanden zu werden. Ich weiß nämlich, wie dankbar ich zu sein habe dafür, dass ich diesen Beruf haben darf. Dass ich das etwas negativ beantworte. Es ist so, dass die ständige Beanspruchung, das ständige Müssen zu einer neuen Leistung anderer Werke wiedergeben zu müssen, dass ich will es mit wenigen Worten sagen, quasi alle 3 Wochen ein neues Konzertprogramm abliefern zu müssen. Es ist ja nicht so, als wenn ich ein kleines Repertoire dirigieren würde, sich wiederholender Werke, sei es ein Bruckner, Brahms, Beethoven, Mozart, sondern wenn man so lange Zeit an einem Platz tätig sein will, muss man ja erfinderisch sein, auch in der Gestaltung der Programme. Ich muss also mich immer wieder neuen Werken stellen. Auf der einen Seite hält mich das wahrscheinlich jung als Dirigent. Auf der anderen Seite meine ich manchmal, dass die Zeit nicht ganz ausreicht. Ich möchte mich mit anderen Worten einmal ohne dirigieren zu müssen, längere Zeit mit einzelnen Werken auseinandersetzen können. Und dieses Getriebensein, dieses ständige Angetriebensein von einem Tag auf den anderen, das schafft, das macht diese gewisse Abständigkeit oder wie ich sagen soll, dieses Zurückhalten in meiner Antwort, um mit heißer Liebe zu bejahen, ja, dieser Beruf ist der einzige. Wenn ich allerdings davon spreche, wie viel ich tun muss, wie viel ich dirigieren muss, dann bitte ich auch wiederum, das nicht zu vergleichen mit meinen Kollegen, die doch sicherlich das 2-, 3- bis 10-fache von dem tun, dirigieren, reisen und es schaffen. Ich kann auch in diesem Fall eben nur für mich persönlich sprechen.
Herr Professor Wand, eine letzte Frage. Sie haben wahrscheinlich trotz der Beanspruchung, die Ihr Beruf Ihnen bringt, persönliche Hobbys, wie es in der modernen Sprache heißt.
Ja, Hobbys, das ist sehr leicht gesagt. Ich lese sehr gerne und ich gehe sehr gerne im Wald spazieren. Das sind meine einzigen Hobbys. Gott sei Dank teilt meine Frau die Die Lesezeit, die muss man sich natürlich schaffen. Man kann dann halt keinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgehen, keine Cocktailpartys geben und besuchen. Aber so sitze ich an den Abenden, wo ich nicht selbst zu dirigieren habe, sitze ich zu Hause und lese bis in den späten Abend oder in die Nacht hinein.
Lesen Sie mit ähnlich aufgeschlossenem Geist, wie Sie moderne Musik dirigieren, auch moderne Literatur?
Ich lese am liebsten geschichtliche Romane. Und da speziell, oder nicht nur geschichtliche Romane, überhaupt Biografien, Autobiografien. Und was ich mit geschichtlichen Romanen meine, damit meine ich etwa Bücher wie diese Sonnenwalders, die Iden des März. Also Dinge, die in die Geschichte und vor allen Dingen in die römische Geschichte hineinspielen. Ich Claudius Kaiser und Gott von Ranke Greves oder solche Bücher. Und von den moderneren, von den neueren Büchern, ja, ich lese sie. Ich habe sie fast alle gelesen, die Neuerscheinungen. Auch hin bis zu Robert Neumann und Klaus Mann, diese...
Mephisto?
Sogar auch, ja.
Auch Hundejahre?
Ich kenne sie alle, aber ich möchte nicht sagen, dass es zu meinen... dass ich dazu stehe, etwa wie zur modernen Musik, an der ich doch einen beträchtlichen Teil moderner Musik wirklich echten Anteil nehme oder, um es mal deutlicher zu sagen, die ich liebe.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.